Ja, liebe Geschwister, noch ein Tag hat der Herr uns geschenkt, hier zu sein, in der Freizeit zusammen, diese Gemeinschaft zu verbringen. Ich wollte uns zu diesem Gottesdienst begrüßen mit den Versen aus Psalm 91, die ersten zwei Verse. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Sind so wunderbar von dem Psalmist beschrieben worden hier, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt. Ja, und das ist, zeigt uns, wenn wir unter dem klaren Sonnenschein stehen, draußen, und die brennt, wie schön ist es, wenn so ein Schirm, ein Schatten über uns ist, ja, dass wir etwas, ja, geschützt sind von dieser krachenden Sonne, ja. Und so ungefähr ist es auch hier. Wir sind unter diesem Schirm, unter diesem Schutz auch heute hier zusammengekommen, um diese Gemeinschaft mit unserem Herrn zu haben. Er möchte auch heute uns hier in dieser Burg versammeln und dass wir auch heute sein Wort wieder hören, dass wir ihm dienen wollen, dass wir einander dienen durch unseren Beiträge, durch das Wort, was er zu uns spricht, dass er uns heute erquickt, so wie einem heißen Tag, dieser kühle Schatten, so möchte der Herr auch uns heute erquicken und uns erfreuen. Wir wollen jetzt dann noch zu Beginn dann aufstehen und um den Segen bitten für diesen Gottesdienst. Wir danken dir, unser Vater im Himmel, für deine wunderbare Gnade, für deine Liebe, für deinen lieben Sohn, den du gesandt hast auf diese Erde, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wir danken dir für dieses Vorrecht, das du uns geschenkt hast, dass wir deine Kinder sein dürfen, Kinder des Höchsten. Danke dir, dass wir die Erben sind des Himmels. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns diese Möglichkeit geschenkt hast, als Gruppe hier in Essentor diese Freizeit durchzuführen. Immer wieder gibt es ein Gebetsanliegen, das du segnest, das du vorbereitest. Und auch für dieses Mal hast du so väterlich gesorgt und alles dazu vorbereitet, wie zu leiblicher Speise, so auch zu geistlicher Speise. Bist du bereit, uns von früh auch zu versorgen und uns füllen mit deinem Segen. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür, Herr, und wir bitten dich, dass du segnest, einen jeden persönlich, auch heute, gibst das Notwendige in seinem Herzen, die Kraft, den Trost, die Freude und die Fülle deiner Güte und Gnade. Wir bitten dich, dass du segnest alles, was getan wird, zu deines Namens Verherrlichung. Dir sei Dank, Lob und Ehre gebracht, wie du es alleine wert bist. Amen. Wir hören dann jetzt die Einleitung vom Bruder David Buss und danach werden wir vermelden die Beiträge.
Ich bin froh, wieder hier sein zu dürfen. Ja, es ist doch schön hier. Diese zwei Aussagen, so aus dem Zusammenhang gerissen, waren zwei kurze Zeugnisse am Mittwochabend von unseren jugendlichen Geschwistern, die uns in der Küche dienen. Und ich musste in den vergangenen Tagen darüber nachdenken, ob es damals den Männern Gottes, die eine besondere Aufgabe von ihm bekommen haben, ob sie genauso dankbar waren, diese Aufgabe tun zu dürfen. Wir wollen uns mit einem Kapitel kurz auseinandersetzen. Wir wollen kurz ein Kapitel betrachten, das entstanden ist, als Mose bereits verstorben ist. Es geht um das erste Kapitel aus dem Buch Josua. Es handelt davon, dass der Diener Mose nicht mehr da ist und hier steht Josua vor dieser großen Aufgabe, das Volk zu führen. Wenn wir das Ende des 5. Mosebuches uns anschauen, so sehen wir dort, dass Mose seinen Dienst an Josua übergibt. Er legt ihm die Hände auf und wir sehen dort mit eigenen Worten gesagt, dass der Geist des Herrn auf Josua kommt und Josua eine Vollmacht bekommt, diesen Dienst zu tun. Und in dem Kapitel 1 aus dem Buch Josua geht es dann im Besonderen darum, dass Josua ermutigt wird. Es heißt an mehreren Stellen, ich möchte drei Verse herausgreifen. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen gebe. Wir sehen hier, Gott erinnert Josua persönlich daran, dass er einmal vor langer Zeit dem Abraham gesagt hat, dass er ihm oder seinen Nachkommen das Land geben wird, aus dem damals die Vorfahren von dem Volk Israel ausgezogen sind. Eine Stelle davon finden wir in 1. Mose 17, Vers 8. Wir sehen hier, dass Gott nicht irgendwelche Verheißungen ankündigt und sie dann nicht in Erfüllung gehen lässt, sondern daran, dass wir einfach schon im Alten Testament, im ersten Buch Mose, diese Worte aufgeschrieben bekommen haben, dass Gott dem Volk Israel das Land Kanaan als Erbe geben wird. Und dass es hier nochmal wiederholt wird, so sehen wir einfach, dass Gottes Wort wahr ist und dass wir Gott vertrauen dürfen. Im Vers 7 heißt es erneut, sei du nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst, überall, wo du hingehst. Hier nimmt Gott nochmal Bezug auf seine Gebote, die er gegeben hat, und ermahnt das Volk, oder hier insbesondere Josua, dass er darauf achten soll, nicht von diesem Wort Gottes abzuweichen. Und unter anderem eine dritte Ermutigung habe ich herausgegriffen aus dem Vers 9, wo es heißt, habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst. Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Im Vers 8 aus dem gleichen Kapitel wird dann nochmal gesagt, dass Josua nicht zulassen soll, dass das Gesetz des Herrn aus der Mitte des Volkes weicht, sondern dass er einfach darauf achtet, dass das Wort Gottes der Mittelpunkt in ihrem Leben ist. Es scheint hier in dem Vers 9 so zu sein, dass Josua vielleicht etwas vergessen hat. Ich denke, es steht hier nicht ausdrücklich geschrieben, ob es tatsächlich so war oder ob Josua in einer anderen Situation war, dass er diese besondere Ermutigung brauchte. Aber ich dachte hier an uns. Wie schnell können wir vergessen, was Gott an uns Gutes getan hat? Noch vor einiger Zeit haben wir besondere Erlebnisse mit Gott gehabt, die uns ermutigt haben. Wir haben gedacht, wir werden nie mehr zweifeln an Gottes Nähe, an Gottes Liebe zu uns. Und dann kommen wir in Situationen, dass wir einfach entmutigt sind. Wir haben überhaupt keinen Mut mehr weiterzugehen und fragen uns, ist Gott noch da? Liebt er uns noch? Auch Josua hatte in seinem Leben vorher, bevor er den Dienst angetreten hat, einige Ermutigungen erhalten, die er auch an das Volk weitergeben konnte. Zum Beispiel, als er mit den Kundschaftern unterwegs war, die das Land besehen sollten, so heißt es, ich habe mir jetzt die Stelle nicht genau aufgeschrieben, so heißt es an einer Stelle, ich möchte es einfach nur vorlesen, und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jefuns, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sie sprachen zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein sehr, sehr großes Land. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Seid nun nicht widerspenstig gegen den Herrn und fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes, denn wir werden sie verschlingen wie Brot. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen, mit uns aber ist der Herr. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Ja, hier sehen wir, dass Josua damals diese Erfahrung gemacht hat und gerade jetzt vor seiner neuen Aufgabe, das Volk zu führen, wird er von Gott persönlich nochmal ermutigt, ja, diesen Weg, den er damals beschritten hat, die Erfahrungen, die er damals gemacht hat mit dem Herrn, festzuhalten und einfach mutig seinen Dienst auszuführen. Wir sehen aber nicht nur, dass Josua konsequent jetzt mutig diesen Weg geht und denkt, es ist alles gut, es wird eine leichte Aufgabe, ich bin ja ermutigt worden, sondern wir sehen, dass Josua auch konsequent ist. Ich möchte eine Stelle erwähnen aus Josua 7. Die Bibelleser von uns wissen, dass es darum geht, wo Achan mit seiner Familie das Wort des Herrn nicht befolgt hat. Sie hatten sich etwas von dem Besitz der Kanaaniter angeeignet und wir sehen einfach in der Situation, dass Josua nicht irgendwie eine Ausnahme macht, sondern er sucht die Nähe des Herrn. Er verbringt einige Zeit vor dem Angesicht des Herrn und ist dann auch konsequent, dass er dann auch die Anweisungen Gottes befolgt und ja, die Familie aus der Mitte der Kinder Israels entfernt. Ja, lasst uns aus diesen kurzen Betrachtungen folgende Ermutigung für unser Leben mitnehmen. Lasst uns, wenn Gott uns Aufgaben schenkt, diese mutig angehen. Lasst uns andere ermutigen, Gott zu vertrauen. Wir haben hier die besondere Möglichkeit, darauf zu achten, ob vielleicht jemand gerade unsere Ermutigung, unsere besonderen Worte des Trostes braucht. Und lasst uns durch diese Freizeit uns neu ermutigen lassen, dass wir näher zu Gott kommen und dass wir uns in der Nachfolge nicht beirren lassen, sondern dass wir immer näher zum Herrn kommen. Amen. Ja, lasst uns jetzt noch eine Gebetsgemeinschaft haben.
Ja, ist es nicht auch in unserem Leben so oft? Ich denke an jeder persönlich, wenn wir jetzt nach dem Gehörten stellen sollen. Jeder ist in seinem bestimmten Bereich, aber auch in seinem Leben irgendwann mal an einen Punkt kommt, wo er nicht mehr weiter weiß. Und wie schön ist es, dass Gott hier nicht unbedingt, nicht nur den Jesua damit meint, sondern an jeden von uns persönlich, ja, dass er sagt uns, auch wir daraus entnehmen dürfen, sei mutig, sei getrost, denn der Herr ist derjenige, der uns auch helfen und auch durchtragen möchte und er wird es auch tun. Das ist seine Verheißung. Der Herr möge uns dabei auch helfen. Ja, haben wir vielleicht noch Vorschlag, ein Lied zu singen gemeinsam noch erstmal, bevor wir
63. Werden wir gekrönt und wenn der Kampf vorüber, werden wir gekrönt mit der goldenen Siegeskron. Siegeskron, Siegeskron, mit der goldenen Siegeskron. Und wenn der Kampf vorüber, werden wir gekrönt mit der goldenen Siegeskrone. Die Kraft der Jugend braucht der Herr des Altes Rat und Tat zu dringen in des Feindes hier. Und gekrönt, ja, werden wir gekrönt. Und wenn der Kampf vorüber, werden wir gekrönt mit der goldenen Siegeskron. Siegeskron, Siegeskron, mit der goldenen Siegeskron. Und wenn der Kampf vorüber, werden wir gekrönt. Der Kampf vorüber, werden wir gekrönt, goldenen Siegeskron, 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 mit der goldenen Siegeskron. Und wenn der Kampf vorüber, werden wir gekrönt, mit der goldenen Siegeskron. Zeigt sich ein Tor keck und kühn ist, scharf sein Schwert und Spieß. Wenn unter Christi Kreuz wir ziehen, ist uns der Sieg gewiss. Wenn der Kampf vorüber, werden wir gekrönt, ja, werden wir gekrönt, ja, werden wir gekrönt. Und wenn der Kampf vorüber, werden wir gekrönt mit der goldenen Siegeskron. Siegeskron, Siegeskron. Mit der goldenen Siegeskron. Wenn der Kampf vorüber, werden wir gekrönt mit der goldenen Siegeskron. Drum auf, ihr Kämpfe, in den Krieg mit Mut entschlossen. Sieg, Sieg für die Ewigkeit. Und wenn der Kampf vorüber, werden wir gekrönt, ja, werden wir gekrönt, ja, werden wir gekrönt. Und wenn der Kampf vorüber, werden wir gekrönt mit der goldenen Siegeskron. Siegeskron, Siegeskron, mit der goldenen Siegeskron. Und wenn der Kampf vorüber, werden wir gekrönt mit der goldenen Siegeskron.
Das Lied konnte es nochmal so unterstreichen, das Wort, was wir gehört haben. Ja, wir wollen fortfahren mit dem Programm. Wir hören jetzt von Bruder Gerhard Dück ein Gedicht, danach von Schwester Anna Adrian ein Gedicht und danach das Lied, was von Tanja Friesen praktisch jetzt hier zum Schluss noch organisiert wurde. Ja, bitteschön.
Ja, das Gedicht ist leider in Russisch oder für etliche Geschwister vielleicht gar nicht leider. Deswegen sage ich etwas in Deutsch zu diesem Gedicht. Es geht um unser Gedächtnis. Die Menschen klagen heutzutage, auch wir, Wir vergessen alles. Früher, als wir noch jünger waren, hatten wir so ein gutes Gedächtnis. Und jetzt vergessen wir alles. Kein Gedächtnis mehr. Ich hörte von einem Bruder, der Arzt hat ihm so Tabletten verschrieben, um sein Gedächtnis so zu stärken. Ja, ein anderes Problem. Er vergisst sie einzunehmen. Ja? Aber, wisst ihr, Geschwister, wir vergessen viel, wir vergessen manchmal alles. Aber das, was wir so eigentlich sollten vergessen, ja, das ist bei uns fest eingespeichert. Ja? Das vergessen wir nicht. Ich kenne eine Schwester, die andere Schwester hat um Vergebung gebeten und sagt so, gut, ich vergebe dir, aber vergessen, nie. Ist das Vergebung? Wir sollten vergessen, ja. Aber in diesem Gedicht geht es, was wir vergessen sollen und was wir nicht vergessen sollen. Kennen wir gut diese Einmal-Eins, frage ich mal, Tablice Umnoženja. Wir haben ja seinerzeit alle Schule gelernt und gut gelernt, auch nicht ganz, vielleicht nicht ganz so gut, aber das Einmal-Eins, das konnten wir hundertprozentig. Mitten in der Nacht uns aufzuwecken, wussten wir sofort. 5x5, 25. 6x6, 36. 7x7, 49. Aber wie viel ist 70x7? Ja, aber ihr wisst schon, wo ich hinaus will. Ja? Eins hat der Jünger von Jesus, Petrus, ihm gefragt. Meister, reicht es, wenn ich meinem Bruder 7-mal am Tag vergebe? Er dachte wahrscheinlich, er ist sehr großzügig. 7-mal am Tag vergeben. Was sagt Jesus? Nein, reicht nicht. Du sollst 70x7 vergeben. 490 Mal. Ja, wohlgemerkt, Petrus fragt nicht, wie oft soll ich meinen Feind vergeben? Wie oft soll ich meinen Bruder vergeben? Das war damals aktuell. Vielleicht nur damals, vielleicht ist das heute nicht mehr aktuell. Ja, haben wir überhaupt Feinde? Ja, wo sind die Feinde? Vielleicht weit weg. Haben wir überhaupt? Haben wir vielleicht gar keine Feinde? Aber der Bruder, der immer in der Nähe ist und der so viel Fehler macht, dem zu vergeben, ist manchmal so schwer. Apostel Paulus sagt, ich vergesse, was dahinter ist. Und in Psalm 103, glaube ich, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ja? Also, was sollen wir vergessen, was sollen wir behalten? Darum geht es in diesem Gedicht. Года идут, мы замечаем, что наша память уж не та. Слабеет, нужное теряет, не то, что в юности была. Но мы так просто не сдаемся, рефлекс, привычка, опыт наш, все это с нами остается и укрепляется подчас. Но может нас то закрепиться, что нам давно забыть пора. Не будем там мы суетиться, где наша память не нужна. Забыть хочу, что кто-то слово меня поранив, обронил. Забыть хочу, пусть даже снова меня делом оскорбил. Пусть горя лишнего хлебну я, пусть слезы вытру я тайком. Надежда ли, радость обманула, добро ли обернулось злом. Моя здесь память пусть слабеет, пусть обветшает, пусть умрет, а доброта да не скудеет, пусть доброта со мной живет. Коль я прощу, прощу навеки, как мой Господь меня простил, ведь нет на свете человека, которым совершенным был. Ошибки все мы совершаем, но увлекаясь собой, себе я многое прощаю и как-то быстро замечаю, когда споткнется кто другой. А нужно ли помнить все ошибки, все падения на пути? Сумею ли всегда, везде я их непосильный груз нести? И да, и нет. Уроком жизни, конечно, должен я внимать, но не казниться до бессилия, чтобы потом уже не встать. Христос мне раны перевяжет, его повязки не сниму, пока минует боль и тяжесть, пока я все перенесу. Но память пусть не раз вернется к тому, что вспомнить нелегко, и с благодарностью коснется всех шрамов сердца моего. Не дай забыть, Господь, мне очи и руки добрые Твои, что посреди глубокой ночи явились мне, меня спасли. Что забывать душе, что помнить, обиды, зла не вспоминай. Добра людей, всех благ Господних и милости не забывай. Иначе как же нам стремиться и простираться все вперед, когда обида в нас гнездится, когда вражда в душе живет? И как бы тяжко ни упали, терзаясь болью и стыдом, раскаемся, скорее встанем и за Христом вперед пойдем. Аминь.
Wenn jeder Morgen mir aufs Neue die selige Gewissheit bringt, dass Gottes Güte, Huld und Treue auch heut den Tageslauf durchdringt. In seiner Sonne warmen Grüßen fühl ich sein göttlich Niederschauen. Ich sink anbetend ihm zu Füßen und kann ihm unbegrenzt vertrauen. Ist auch nicht heiter jeder Morgen, hat sich der Sonne Glanz und Licht sich hinterm Sturmgewölk verborgen. Ich harre, bis hindurch sie bricht. Und wenn des Wetters Sturm und Wüten gleich auch bis an den Abend wird, wer sich verlässt auf Gottes Hüten, bleibt unverzagt und unversehrt. Und wer dann in den dunklen Stunden der Angst und Sorgen Glauben hält, der weiß gewiss, dass er den rechten und besten Helfer sich erwählt. Drum nicht so schnell den Mut verlieren, verzagtes Herz, es bleibt dabei. Erscheinen dir auch Gottes Führen gar hart und schwer, er ist getreu. Ja, was dir heute oder morgen an Freud und Leid beschieden sei, du bist in Gottes Hand geborgen, des Güte jeden Morgen neu. Amen.
Ja, immer fröhlich. Heute sind wir fröhlich, heute geht es uns gut, nicht wahr? Aber wenn es uns schwere Tage sind, sind wir da auch fröhlich. Aber im Lied haben wir gesungen, immer fröhlich. Ja, ich denke mal, immer fröhlich sind wir schon im Herzen. Ja, wenn wir den Herrn haben, gibt es die Freude. Natürlich, es gibt nicht immer... Bitte? Da, ja. Freut euch und abermals freut euch, sagte Bruder Waldemar. Ja, das ist richtig so. Und möge der Herr uns wirklich diese Freude uns in uns, dass es möchte wachsen, ja, dass diese Freude möchte immer da sein. Geschwister, noch eine Meldung oder eine Erinnerung, ja, eine Bitte. Wir haben jetzt schon die ganze Gottesdienst auch immer wieder gehört von dem Handy, ja, dass wir das doch wirklich versuchen, das auszuschalten. Aber auch hier so mit den Aufnahmen. Wir haben so eine Regel gemacht, dass wir dann Gottesdienst nicht stören mit unseren Handys. Lass uns bitte das auch so sein lassen, ja? Dankeschön. Gut, wir wollen fortfahren mit unserem Programm. Wir hören jetzt noch ein Gedicht dann vom Bruder David Reger. Dann Gedicht Irina Sterzel. Und dann das Zeugnis von der Julia. Danach hören wir das Lied von Jessica. Ja, bitteschön. Also erst kommt Bruder David Reger, dann Irina Sterzel und dann Julia. Danach das Lied. Bitteschön.
С войны возвращались бойцы в холодных товарных вагонах. На станциях ждали отцы, их матери, дети и жены. Не все возвращались домой, а многих лишь память осталась. И часто там слышалось мой, не вернулся домой, не дождалась. Было много объятий и слез при этом счастливом свидании, но порою ответ на вопрос вызывал глухие рыдания. Там чья-то стояла мать в упавшем на плечи платочке и в лицах приезжих узнать пыталась родного сыночка. И кто-то на стул указал, на нем в одеяло замотан, сидел, несмотря ей в глаза, очень бледный знакомый кто-то. «Неужели меня не узнал? Я мама твоя, рассмотри же!» Я слеп, он тихонько сказал. «Подойди ко мне, мама, ближе! Встань, сынок, обними же мать! О, как долго тебя ждала я! Я без ног не могу стоять, а без рук разве обнимают? О, мой сын, как ты пострадал! Ты, видать, не на счастье создан! Руки, ноги, глаза потерял! Я их не потерял, я отдал!» Здесь понятие и разница есть. Потерять можно все напрасно, но в отдаче есть доблесть и честь, и жертва отдачи прекрасна. Так жизнь свою отдал Христос, добровольно пожертвовал людям. Стоит перед всеми вопрос, что с собою мы сделать будем. Отдадим свою жизнь Христу, во служение пожертвуем брату, и отдаче явим красоту, а не жалкой потери утрату. Не напрасно прожитую жизнь, не напрасно умершее тело, но сердца, устремленные ввысь, совершившие Божие дело.
Ich möchte auch eine Führung Gottes erzählen, die ich vor kurzem erlebt habe, kurz vor der Freizeit. Und zwar war das so, einige von euch wissen ja, dass meine Mama halt gesundheitlich immer, also es ja immer wieder mal nicht gut geht und es fällt ja halt immer schwerer, meine Pflege. Deswegen suchen wir jetzt nach Möglichkeiten, wie das gehen kann. Und wir haben jetzt ein christliches Servicewohnen bei uns in Porta anvisiert. Und wenn es Gottes Wille ist, dann, also das hängt noch an einem Antrag, dann werde ich da einziehen. Und ich wollte einmal kurz erzählen, wie es mir letztens ergangen ist, weil das war so, ich hatte schon so lange nichts mehr von den gehört. Das ist schon so lange angeleiert und es war aber so eine lange Pause. Ich hörte nichts mehr von denen. Und dann habe ich schon gedacht, soll ich vielleicht doch woanders hin? Muss ich ins Altenheim oder so, zu uns in der Gemeinde in der Nähe, wo, ja, soll ich dahin gehen? Aber dann hatten wir auf dem Gottesdienst, letzten Sonntag war das, hatten wir, war ein Gedanke, der sehr, sehr wichtig war, wenn wir es zur Ruhe kommen, dann hören wir Gottes Stimme und dann führt er aus. Und ich war gerade die Tage davor so mit dem Gedanken beschäftigt, soll ich jetzt anfangen, mich um eine andere Lösung zu finden oder soll ich dabei bleiben? Und wir haben auch mit Mama an dem Tag noch darüber geredet, ob was wir machen sollen. Ich habe auch gesagt, das fängt doch schon bald an, dass irgendwas müssen wir doch machen. Und dann, gerade am nächsten Tag, schreibt der Bruder mir von der Wohnung und bittet um ein Gespräch mit mir. Also ich habe jetzt noch nicht die völlige Gewissheit, ob es Gottes Wille ist, weil das hängt noch an einem Antrag, wie gesagt. Aber also Gott hat mich bis hierhin geführt und ja, ich bin ihm dankbar und will ihm auch weiter vertrauen, dass er das führen wird, wie es richtig ist.
Noch kommt das Gedicht von Katharina Braun und dann hören wir noch einen Beitrag von Schwester Tanja Friesen und dann das Zeugnis und Lied vom Geschwister Kantke. Danach hören wir das Wort. So, bitteschön, also Schwester Katharina Braun.
Das Lebensziel. Wohin sollt ich, Herr, dann gehen? Und zu wem sollt ich dann stehen, dass ich finde Trost und Ruhe? Wer kann mir das Herz erfreuen und des Lebens Kraft erneuern? Lebensworte hast nur du. Leben heißt ja nicht, sich plagen und sich mühen, sorgen, klagen, seufzen aus gedrängter Brust. Leben heißt ja nicht, genießen Freuden, die so schnell verfließen, wie der Erde eitle Lust. Leben heißt, dem ewigen Frieden unter allem Sturm hienieden, siegsgewiss entgegengehen. Glauben heißt, lieben, hoffen. Glauben heißt es, lieben, hoffen, über sich den Himmel offen und den Tod gefesselt sehen. Leben heißt, durch Gottes Gnade wandern auf dem schmalen Pfade nach der Himmelspforte zu. Und solch ewiges, seliges Leben kannst nur du, Herr Jesus, geben. Lebensworte hast nur du.
Ich habe eine Geschichte, die ich mal bekommen habe und die fand ich so schön. Ich denke, ihr werdet die auch sehr lieben. Ja, die ist wirklich passiert in den USA. Und zwar war da eine Familie, O.C., Eddie und Darlene, die waren Schwestern, die haben in den USA gelebt. Und das war nach dem Zweiten Weltkrieg damals. Dann ist ihr Vater auch schon gestorben, die hatten keinen Vater mehr. Und es ging denen ganz schlecht, die waren ganz arm. Und einen Monat vor Ostern, dann hatten die in der Gemeinde eine besondere Ankündigung vom Pastor. Eine besondere Spende sollte eingesammelt werden, um einer armen Familie zu helfen. Der Pastor forderte alle auf, zu sparen und Opfer bereit zu geben. Als Familie Smith, so hießen die, nach Hause kam, dann waren die ganz aufgeregt, die überlegten, was sie wohl tun könnten, um dieser Familie zu helfen. Die hatten eine Idee. Sie könnten sich einen Sack Kartoffeln für 25 Kilogramm kaufen und nur noch Kartoffeln essen. Das war günstiger als alle anderen Nahrungsmittel und dann könnten die $20 sparen. Dann überlegten sie, dass sie auch Geld sparen könnten an der Stromrechnung. Wenn die nämlich möglichst wenig Licht brennen lassen und auch gar nicht mehr Radio hören, dann können die nämlich auch noch sehr viel Geld sparen. Die 16-jährige Darlene, die suchte möglichst viele Leute, bei denen sie auch putzen oder auch im Garten arbeiten konnte und auch so Geld verdienen konnte. Die 14-jährige Eddie und die 12-jährige O.C. passten, so oft es ging, auch auf kleine Kinder auf. Für 15 Cent konnten sie genug Baumwollgarn kaufen, um daraus einen Topflappen zu machen, den sie dann für $1 verkauften. Also für teurer verkauften, als die das gekauft haben. Und dann konnten die auch $20 nochmal sparen. Und dieser Monat vor Ostern, das gehörte wirklich zu den besten Zeiten ihres Lebens. Die waren so voller Ideen, was die noch tun könnten, um dieser armen Familie zu helfen. Jeden Tag zählten sie das Geld, das sie bis jetzt schon gespart hatten. Und am Abend saßen die dann im Dunkeln zusammen und sprachen darüber, wie sich diese arme Familie aus der Gemeinde wohl freuen würde über diese Spende. Es gab 80 Mitglieder in der Gemeinde, deshalb überlegten sie, dass, naja, wenn man so rechnet, wie diese Familie gibt und dann alle geben so ungefähr, dann ungefähr 20 Mal mehr so viel zusammenkommen müsste, wie die zusammengespart haben. Also müsste die Familie doch schon einiges an Geld bekommen. Die würden sich ganz bestimmt freuen. Schließlich wurden sie ja an dem Sonntag auch jeden Sonntag von dem Pastor ermutigt, immer dran erinnert. Einen Tag vor Ostern gingen O.C. und Eddie zum Lebensmittelgeschäft und tauschten das viele Kleingeld, die hatten ganz viele Münzen, die tauschten es um und dann bekamen die 3 knisternde 20-Dollar-Scheine und einen knisternden 10-Dollar-Schein. Die hatten noch nie im Leben so viel Geld in ihren Händen und wie einen ganz großen Schatz brachten die das nach Hause und waren ganz, ganz glücklich, dass die so viel Geld zusammengespart hatten. In der Nacht waren sie so aufgeregt, dass sie kaum schlafen konnten. Es macht ihnen auch gar nichts aus, dass sie zu Ostern jetzt keine neuen Kleider bekamen wie die anderen Mädchen. Damals war das nämlich so üblich. Zu Ostern haben die in den USA, die Mädchen, es war wahrscheinlich so normal bei denen, dann bekamen die neue Kleidungsstücke. Und diese Familie bekam das jetzt nicht, weil die jetzt gespart haben und das fanden die überhaupt nicht schlimm. Sie hatten jetzt $70 für die Opfergabe zusammengesammelt und die konnten es kaum erwarten, zum Gottesdienst zu gehen. Am Sonntagmorgen, da regnete es und die hatten auch nicht mal einen Regenschirm. Das Bethaus war 1,5 Kilometer weit entfernt und es regnete so in ihre löchrigen Schuhe. Die hatten da Pappe drin reingestopft, weil die dann zu groß war. Und die Pappe wurde nass, die Füße, also die weichte auf, die Füße wurden nass. Aber das machte gar nichts. Die waren so glücklich, freudestrahlend mit Gesang gingen die zum Gottesdienst, haben sich richtig gefreut. Die saßen ganz stolz vorne in der Kirche, also im Bethaus, und dann hat die Eddie, ein Mädchen von denen, die hat bemerkt, wie irgendwelche Mädchen, die drehen sich um zu denen, tuscheln irgendwas, warum die so alte Kleider haben, und die guckt so auf ihre Kleider, wir haben jetzt richtig viel gespart, wir wollen richtig viel geben, das machte der gar nichts aus, dass die Mädchen auf die guckten. Die fühlte sich sehr reich. Als die Opfergabe dann eingesammelt wurde, dann legte die Mutter den $10-Schein rein und jedes der drei Mädchen noch einen $20-Schein. Als sie nach dem Gottesdienst nach Hause gingen, sangen sie den ganzen Weg über. Und die Mutter hatte noch eine Überraschung, die hatte nämlich nicht nur Kartoffeln, sondern heute hatte sie noch Eier gekauft und dann gab es zu Hause Rührei. Also Kartoffeln noch mit Rührei dazu. Das war ein glücklicher Tag in ihrem Leben. Und dann am späten Nachmittag fuhr der Pastor in seinem Auto vor das Haus vor. Die Mutter ging raus zum Auto, sprach ein bisschen mit dem, kam dann nach einem Augenblick wieder zurück mit einem Briefumschlag und die setzte sich hin und sagte kein Wort. Die Mädchen waren erstmal ganz überrascht, was ist passiert, warum kam der jetzt zu uns, was hast du da? Aber keiner traute sich, was zu sagen. Dann öffnete sie den Briefumschlag und ein Bündel Geldscheine fiel da heraus. Da waren 3 knisternde 20-Dollar-Scheine, 1 10-Dollar-Schein und 17 1-Dollar-Scheine. Die Mutter tat das Geld wieder zurück in den Umschlag und niemand sagte irgendein Wort. Sie starrten nur auf den Boden und waren erstmal ganz verwirrt. Sie hatten sich wie Millionäre gefühlt und jetzt fühlten sie sich wie die letzten Bettler. Die Kinder hatten so ein glückliches Leben gehabt, dass sie jeden bedauerten, der keine Eltern so wie ihre hatten und kein Haus voller Brüder und Schwestern. Ihre älteren Geschwister waren schon verheiratet, die hatten aber viele Geschwister. Und die nicht so viele Geschwister hatten, die hielten es immer für einen Spaß, wenn sie das Besteck teilen mussten, weil die gar nicht so viel Besteck hatten. Und wenn die dann gucken mussten, wer an diesem Abend die Gabel und wer den Löffel bekommt. Und ja, die hatten nur 2 Messer und jedes Mal bekam der das Messer, der das braucht. Und für die war das einfach was Schönes. Die dachten, alle anderen, die wären irgendwie arm dran, wenn die das nicht so hätten. So viele Geschwister und so viel Spaß zusammen. Eddie wusste, dass sie vieles nicht hatte, was andere Leute besaßen, aber die hatte sich nie für arm gehalten. Aber an diesem Sonntagmorgen fand sie heraus, dass sie arm waren. Der Pastor hatte ihnen das Geld für die arme Familie gebracht. Also mussten die arm sein. Eddie wollte nicht arm sein. Sie schaute auf ihr Kleid, ihre ausgetretenen Schuhe und die schämte sich so sehr, dass sie nie wieder zu einem Gottesdienst gehen wollte. Wahrscheinlich wussten alle anderen schon, dass wir arm sind, dachte sie. Sie dachte an die Schule. Sie war jetzt in der 9. Klasse und die Beste aus ihrem großen Jahrgang. Jetzt überlegte sie, ob die Kinder in der Schule vielleicht auch wussten, dass sie arm ist. Sie dachte daran, dass sie ja schon früher auch von der Schule gehen könnte, weil sie die Schulpflicht schon erfüllt hatte. Und so saßen sie eine ganz lange Zeit und überlegten erstmal ganz lange und schwiegen. Als es dunkel wurde, gingen sie ins Bett. Die ganze Woche über gingen die Kinder in die Schule, kamen wieder nach Hause, ohne auch nur ein Wort zu sagen. Am Samstagabend fragte die Mutter sie schließlich, ja, was sie denn mit dem ganzen Geld anfangen wollen. Ja, was fangen arme Leute mit so viel Geld an? Die Mädchen wussten es nicht. Sie hatten auch nie gedacht, dass sie arm sind. Am Sonntag wollten die Mädchen auch gar nicht zum Gottesdienst gehen. Aber ihre Mutter bestand darauf. Obwohl es ein sonniger Tag war, sprachen sie auf dem Weg überhaupt kein Wort. Die Mutter begann ein bisschen zu singen, aber weil niemand mitsang, dann sang sie auch nur die erste Strophe und hörte auch dann irgendwann auf. An diesem Tag sprach ein Missionar im Gottesdienst. Der kam zu Besuch Und er sprach darüber, dass die Gemeinden in Afrika ein Bethaus bauen mussten und dort dafür brauchten die Lehmziegel für ein Dach, aber die hatten kein Geld für das Dach. Diese Dächer, die kann man dort in Afrika schon für $100 kaufen. Aber für die in Afrika ist das richtig viel Geld und die können sich kein Dach für das Bethaus leisten. Und dann fragte der Pastor die Gemeinde, können wir nicht alle ein Opfer bringen, um diesen armen Menschen zu helfen? Familie Smith sah sich an und zum ersten Mal seit einer Woche lächelten sie wieder. Die Mutter griff in ihre Handtasche und holte den Umschlag raus und sie reichte das Geld Darlene. Darlene gab es Eddie und Eddie gab es weiter an Ossie. Ossie tat es dann in den Sammelbeutel. Damals ging man so rum und dann hat man in einen Beutel das Geld dort gesammelt. Als die Opfergabe gezählt wurde, von allen aus der Gemeinde, gab der Pastor bekannt, dass es ein bisschen mehr als $100 waren. Der Missionar war ganz aufgeregt. Von so einer kleinen Gemeinde hat er gar nicht so eine große Summe erwartet. Er sagte, sie müssen wohl ein paar sehr reiche Leute hier in der Gemeinde haben. Plötzlich traf es die Familie Smith wie ein Schlag. Von den etwas über $100 hatten sie $87 reingelegt. Sie waren die reichste Familie in der ganzen Gemeinde. Das hatte der Missionar doch selbst gesagt. Also, dann haben die verstanden, reich ist nicht der, der viel hat. Reich ist der, der viel gibt.
Я хочу поделиться тем утешением, каким Бог утешал нас. Нашу семью в этом году посетили большие переживания. В феврале у 22-летней дочери Эстер был непонятный приступ удушья. У нее перекрыло дыхание, мы вызвали скорую помощь. И пока они приехали, уже Господь сам дал ей дыхание, ей стало легче. Но мы все-таки повезли ее в больницу. И на протяжении всего дня у нее были такие моменты, если она брала глоток воды, она не могла потом ни дохнуть, ни выдохнуть. И так было несколько раз. Мы не могли понять, почему это пришло. И врачи ее всячески обследовали и не знали, что сказать. Выписали нас поздно вечером с ней, дали нам таблетки. Я говорю врачу, а как она будет пить таблетки, если она глоток воды не может сделать? Ну, мы поехали домой и поняли, что люди помочь не могут. Помочь может только Бог. За нас весь день молилась церковь. Мы приехали домой, отдали все Господу. Саша пошел с ней в комнату и помолился, поговорил с ней, успокоил ее. Дал ей стакан воды и сказал, сделай глоток. Она сделала, приступа не было. Через несколько времени она сделала еще один, приступа не было. Она выпила целый стакан, и для нас это было такое огромное счастье. Господь помог, потому что уповающих на Него Он не лишает благ. Потом она успокоилась, и это все прошло. После этого я делилась с одной сестрой, и мы размышляли о том, что нам, людям, часто страшно смотреть в будущее. Мы думаем, как будет завтра, как будет потом. А Господь хочет от нас, чтобы мы шаг за шагом доверяли Ему. Помог Господь в этой ситуации? Благодари. В этом шаге Господь был близок? Благодари. А что завтра будет, отдай в Его руки. И тогда я не думала, что эта фраза будет сопровождать нашу семью в последующее очень тяжелое время. Наша 7-летняя девочка заболела очень тяжело коклюшем, это койхустн. У нее были приступы по несколько раз ночью, и были очень тяжелые приступы удушья, где она смотрела на нас глазами, и мы не могли ничем помочь. У нее такие панические глазки были, было очень страшно. Врачи 4 недели не могли определить, что это за болезнь. Мы просили друзей, церковь, все молились за нас. И один раз вечером, когда был очень тяжелый, длительный приступ, мы думали, что на руках она у нас перейдет в вечность. Но Господь опять вдохнул дыхание, и она опять жила. Мы позвали, уже было поздно, пресвитера, вместе с ним молились. И потом я сказала ей: «Доченька, теперь не бойся, теперь Бог тебя вылечит». Но приступы продолжались, потому что у Бога был другой план. Наша вера начала колебаться, силы стали ослабевать. Наши дети, старшие, по часу молились, по очереди ночью, совершали молитвенную цепочку 3-4 часов утра, а утром потом вставали, шли на работу и в школу. Как-то после очередного тяжелого приступа ночью, когда Лорейн опять успокоилась и уснула, мы, не сговариваясь, собрались в комнате, стояли все на коленях и плакали, и просили: «Господи, освободи ребенка от этих ужасных страданий». И у меня такая мысль пришла, я сказала: «Господи, хочешь ты ее забрать? Если так, приготовь мое сердце, чтобы я ее могла отдать». Но Господь нам ее подарил. Подарил опять. Но тогда, в то время, моральных и физических сил у нас было очень мало. Эти переживания нас сильно подрывали. Мы друг друга постоянно утешали местами из Писания. Церковь и друзья постоянно молились за нас, свидетельствовали часто, звонили и говорили: «Я не мог ночью спать. Я вставал и вспоминал, надо молиться за Лорейн». И как раз, когда у нее были приступы, друзья стояли в проломе за нас. Одна из песен, которую высылали нам для утешения друзья, тогда стала очень дорого мне. Там такие слова: «Ты в надежных руках, значит, просто доверься им. Бог с тобою, будь тверд, непоколебим». На кухне перед глазами у нас стоял стих с первого царств: «До сего места помог нам Господь». И мы все время вспоминали эту фразу «шаг за шагом». Мы друг друга этим утешали, что Господь нам до сегодня помог. Завтра все в Его руках. Ты Ему только доверься и отдай все Ему. Когда врачи определили болезнь, то самое тяжелое уже было позади. В общем, приступы удушья у нее были 3 месяца. Но, слава Богу, Он ее освободил. Он дал нам силы выдержать это все. И самое прекрасное, что ребенок не пострадал, и психика ее не нарушилась. Мы очень благодарны Богу за это время, в которое Он нас нес. И нам, людям, всем, у нас, людей, часто бывает такое, что кажется: «Бог меня не слышит, Бог мне не отвечает». Но это не так. Бог долго терпит. Он нас несет на своих руках. Нам нужно полностью просто довериться Ему и ждать, когда Он нам ответит.
Люди в мире желают найти утешение, чтобы кто-то помог в их беде, стал спасением. Ты в надежных руках, значит, просто доверься им. Бог с тобою, будь тверд, непоколебим. Ты в надежных руках, лишь доверься им. Бог с тобою, будь тверд, непоколебим. Сердцу трудно, но даже друзья дать не могут сил. Кто-то находится в Божьих руках, сможет все пройти. Ты в надежных руках, значит, просто доверься им. Бог с тобою, будь тверд, непоколебим. Ты в надежных руках, лишь доверься им. Бог с тобою, будь тверд, непоколебим. Thank you. Если дух твой смущен от незнания о будущем, Бог желает блага тебе, ведь Он любящий. Ты в надежных руках, значит, просто доверься им. Бог с тобою, будь тверд, непоколебим. Ты в надежных руках, лишь доверься им. Бог с тобою, будь тверд, непоколебим.
Meine liebe Geschwister, wir haben heute einen besonderen Gottesdienst. Von der ersten Predigt bis jetzt, wir sehen die Gedanken Gottes. Gott sprach zu uns und er hat einen besonderen Wunsch. Er hat Gedanken des Friedens mit uns. Der möchte heute gerne uns alle, ohne Ausnahmsweise, trösten. Ein Trostwort zu sprechen. Und zum Schluss unserer Gottesdienst möchte ich Verse lesen aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Verse 3 und 4. 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Verse 3 und 4. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unser Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Zum Schluss möchte ich gerne über einen Begriff sprechen, wonach jeder Mensch sich sehnt. Das ist Trost. Jeden von uns, jeden Menschen, der auf dieser Erde sind, trifft einmal eine Not. Es kann der Verlust nahestehender Menschen sein. Es kann, wie jetzt meine Frau ein Zeugnis gab, eine lang anhaltende Krankheit sein und vieles, vieles mehr. Und es ist sehr wichtig, in den Nöten nicht auf den Feind zu hören, der uns davon überzeugen möchte, Gott hat dich verlassen, er liebt dich nicht. Wenn wir in so einer Lage uns befinden, ist es sehr wichtig, das Vertrauen auf Gott nicht verlieren. In der Bibel wird uns wiederholt bestätigt, dass Gott hat ein spezielles Interesse an die Menschen, die an ihn glauben. Er, unser Gott, der ist mächtig, allmächtig, allwissend, allgegenwärtig. Aber sein besonderen Augenmerk gilt seine Kinder. Unser himmlischer Vater sieht dich und mich da, wo wir uns aufhalten. Er schaut herab, wenn du einsam bist und suchst Gemeinschaft mit den Geschwistern. Er hört dich, wenn du zu ihm betest. In jeder Tages- und Nachtzeit sind seine Ohren und seine Augen für dich offen. Und er sieht auch, wenn du ihm deinen Sohn nachfolgen willst und dabei von den anderen Menschen nicht verstanden, vielleicht belächelt wirst. Und wenn du dein Anliegen nicht in Worten fassen kannst, der vernimmt dein Seufzen, denn er weiß, was du meinst. Der versteht dich richtig. So ist unser Gott. Und wir haben es gelesen, dass unser Gott ist der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unser Bedrängnis. Und das Wort Gottes spricht sehr viel über den Trost. Auch der Herr sprach selbst oft zu seinem Volk: Ich bin es, der euch tröstet. Oder in Jesaja spricht er zu seinem auserwählten Volk und sagt: Fürchte dich nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Gott möchte uns trösten. Und wie wir in unserem Text gelesen haben, der tröstet uns in all unser Bedrängnis. Jeder Mensch, du und ich, wir sehnen uns nach Trost. Da ist keiner ausgeschlossen. Die Kleinen, die nicht jetzt mit uns sind, die von Familie Brickmann kam ein Mädchen. Sie bräuchte einen Trost vor ihrem Vater. Auch du, wenn du schon im hohen Alter bist, die kranken Geschwister sehnen sich nach Trost und die Gesunden. Und ich möchte aus diesem alles, was ich letzte Zeit viele Gedanken machen müsste, ich möchte, dass wir ganz kurz 3 Punkte anschauen. Jeder von uns hat ein Verlangen, Sehnsucht nach Trost. Und jetzt ist die 3 Punkte, die wir schnellstmöglich anschauen. Die erste, wen tröstet Gott? Wann tröstet uns Gott? Und das dritte Punkt, wofür tröstet uns Gott? Es sind wirklich sehr viele Stellen in der Heiligen Schrift, wo Gott den Menschen tröstet, die in seinem Werk tätig sind und auf dem Weg des Gehorsams sind. Ich möchte nicht viele Beispiele aus der Heiligen Schrift nehmen, aber ganz konkret über eine Geschichte sprechen. Die Geschichte bezieht sich über das Volk Israel. Und anhand dieser Geschichte, dass wir jetzt anschauen, wen und wann tröstet Gott. Diese Geschichte handelt sich nach dem 70-jährigen Gefangenschaft in Babylon. Gott erweckt den Geist, den persischen König Kyros, ihm das Haus, was in Jerusalem aufzubauen. Und er ruft alle Juden in sein Königreich und sagt, wer ist hier, der sei sein Gott mit ihm? Er ziehe nach Heimat, nach Judäa, in Jerusalem. Gott des Himmels, der hat mir ganze Reichtum der Erde gegeben. Und er befahl mir, ihm das Haus in Jerusalem aufzubauen. Und jetzt, Volk Israel, hat eine große Freude, nach dem Gefangenschaft nach Hause zu gehen. Und diese Geschichte wird uns in den 4 Büchern der Bibel beschrieben. Es ist ein bisschen kompliziert zusammenzufassen. Das ist Buch Esra, Buch Nehemia, Buch Propheten Haggai und Prophet Zacharia. Und der Prophet Haggai tat seinen Dienst als der Bote Gottes zu der Zeit der Rückkehr dieser Gefangenen aus dem Babylon. Und er kam selbst mit dem ersten großen Zug der Juden nach Jerusalem unter Zerubabel und Joshua. Und diese Geschichte möchte ich, dass wir einige Verse aus dem Buch Esra vorlesen, damit die, die das Geschichte nicht gut kennen, damit die verfolgen können, was ich jetzt damit sagen möchte. Das Buch Esra, Kapitel 1. Und im ersten Jahr, ganz am Anfang, des Kyros, des Königs von Persien, damit das Wort des Herrn erfüllt würde, das durch den Mund Jeremias ergangen war, da erweckte der Herr den Geist des Kyros, des Königs von Persien, so, dass er durch sein Königsreich auch schriftlich bekannt machen und sagen ließ. So spricht Kyros, der König von Persien, der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und er selbst hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Wer irgend unter euch zu seinem Volk gehört, mit dem sei sein Gott, und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israel. Er ist Gott in Jerusalem. Die Kapitel 3 wird uns jetzt beschrieben, der Grundsteinlegung für das Tempel. Und wir sehen, dass im zweiten Jahr ab Vers 3, Kapitel 3 ab Vers 8 und im zweiten Jahr nach ihrer Ankunft bei dem Haus Gottes in Jerusalem, im zweiten Monat begannen Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Joshua, der Sohn Jozadaks, und ihre übrigen Brüder, der Priester und Leviten und alle, die aus der Gefangenschaft nach Jerusalem gekommen waren, und sie bestimmten die Leviten von 20 Jahren an und darüber zum Aufsicht über das Werk am Haus des Herrn. Und ab Vers 10. Und als die Bauleute den Grund zum Tempel des Herrn legten, stellten sich die Priester in ihre Gewänder auf mit Trompeten und die Leviten, die Söhne Asaphs, mit Zimbeln, um den Herrn zu loben nach der Anordnung Davids, der König von Israel. Kurz danach, in Kapitel 4, der Widersacher schrecken die Judäer, Israeliten, von dem Bau ab. Aber nicht einfach so mit den listigen, bösen, schlechten Worten. Wir lesen ihn am Ende dieses Kapitels, als nun der Brief des Königs Artasta von Rehum und sie sei, der Schreiber und ihre Genossen verlesen worden war, eilten sie nach Jerusalem zu den Juden und wehrten ihnen mit Gewalt und Macht. Damals hörte das Werk am Haus Gottes in Jerusalem auf und es kam zum Stillstand bis an das zweite Jahr der Regierung des Königs Darius von Persien. Und jetzt in dem Buch Haggai, in den ersten Kapiteln, wird uns beschrieben, dass Gott ermahnt die selbstsüchtigen und trägen Judäer wegen der Vernässigung des Hauses Gottes und dass sie selbst für sich gingen und bauten schöne getäfelte Häuser. Das Volk befindet sich in einer Misstraut, einem Zustand der Trauer. Die ganze Kapitel, Gott ermahnt sein Volk durch Prophet Haggai mit folgenden Worten. Ich möchte, dass wir auch diese paar Verse noch zusammenlesen. So spricht der Herr, Buch Haggai, Kapitel 1, Abvers 2. So spricht der Herrscharen, dieses Volk sagt, es ist nicht die Zeit zu kommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Da erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen. Es ist aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmer liegt. Und nun, so spricht der Herr der Herrscharen, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Ihr seht viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und habt doch nicht genug. Ihr kleidet euch und werdet doch nicht warm. Und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einem durchgelöcherten Beutel. So spricht der Herr der Herrscharen, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Geht auf das Bergland und holt Holz und baut das Haus. Dann werde ich Wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Ihr habt viel erwartet, doch siehe, es wurde wenig daraus. Und brachtet es heim, so blies ich es weg. Warum das? So spricht der Herr der Herrscharen, um meines Hauses willen, das in Trümmer liegt, während jeder von euch eilt, um für sein eigenes Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch seinen Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe die Dürre gerufen über das Land, über die Berge, über Korn, Most und Öl und über alles, was der Erdboden hervorbringt, auch über Menschen und Vieh und über alle Arbeiter der Hände. Das Volk Gottes hatte so eine riesige Freude gehabt, als die Grundsteinlegung war für das Tempel. In Buch Esra, in Kapitel 3, lesen wir das, als aber viele alten Priester und Leviten und Familienhäupter und sie stimmten einen Wechselgesandt an und dankten dem Herrn und lobten ihn, dass er so freundlich ist und dass seine Gnade ewiglich wird über Israel. Und das ganze Volk lobte den Herrn mit großer Freude und Geschrei darüber, dass nun der Grund für das Haus des Herrn gelegt war. Und die Freude ist weg. Gott spricht kein Wort, der Ermutigungswort. Aber Volk erwartet. Gott zeigte dem Volk die Lage durch den Prophet Haggai. So ist das. Ich tue das. Gott ermahnt sein Volk in dieser Zeit. Und jetzt kommt eine Wendung. Volk braucht die Ermutigung. Und am Vers 12, Kapitel Buch Haggai, da hörten sie Rubabel, der Sohn Schiltis, und Josho, der Sohn Jozadaks, der Hohepriester, und der ganze Überrest des Volkes auf die Stimme des Herrn ihres Gottes und auf die Worte der Propheten Haggai, weil der Herr ihr Gott ihn gesandt hat, und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Das erste Wort der Ermutigung. Wann habt ihr, Geschwister, gemerkt, ab wann hat Gott sein Volk angefangen zu trösten. Als der Zerubabel, der Statthalter, als der Jozadak, der Hohepriester, und das ganze Volk auf die Stimme des Gottes durch Prophet Haggai hörten, da spricht Gott: Ich bin mit euch. Aber wisst ihr, welche große Ermutigung bekommen die, die in seinem Werk tätig sind, die auf dem Weg des Gehorsams sind? Gott möchte auch dich, lieber Bruder, auch dich, lieber Schwester und mich trösten. Trösten mit den Worten und sagen: Ich bin dein Gott, ich bin mit dir. Sei stark und arbeite. Und Ermutigung bekommen am meisten die Verzagten. Und das Volk kam zu Beginn der Bau. Und die vielen Menschen, die damals aus dem Israel nach Babylon gegangen, die Familienhäupter, Leviten, Priester, die haben Erinnerung von dem wunderbaren Tempel, was Salomo erbaut hat. Und der war zerstört. Jetzt kommt ein neuer Fundament. Und das Bauleute, die Führende, auch der ganze Volk weinten, weil die in der Erinnerung haben, diese wunderbare, prächtigen, schönen Haus Gottes. Und Gott tröstet seine Kinder mit dem Wort: Ich bin mit euch. In Buch Haggai, Jesus Christus, der Herr und der Vater, sah den Zustand des Volkes und sagte in Kapitel 2, wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht so viel wie nichts in euren Augen? Aber nun sei stark, Zerubabel, spricht der Herr. Auch du, Josua, sei stark. Du, Sohn Jozadaks, du Hohepriester, und alles Volk des Landes, seid stark, spricht der Herr, und arbeitet. Geschwister, Gott möchte heute allen trösten. Nicht nur die Brüder, die Schwestern, die das alles organisiert haben. Der Jozadak, der Hohepriester, Zerubabel, die Statthalter. Gott sagt: Seid stark, starke Männer. Und er spricht auch zu dem ganzen Volk und sagt: Seid stark und arbeitet. Seid dran, bleibt tätig. Und der Herr tröstete diese Männer und sagt in Vers 7, und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen, spricht der Herr der Herrscharen. Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscharen. Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht der Herr der Herrscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscharen. Gott möchte sein Volk trösten und sagen: Schau nicht, arbeite. Ich werde das Haus, was ihr jetzt dran arbeitet, ich werde erfüllen mit Frieden. In diesem Haus kommt ein Friedefürst, der Retter der Welt, Jesus Christus. Und wir haben jetzt gemerkt, dass Gott tröstet die, die in seinem Werk tätig sind, die, die auf dem Weg des Gehorsams zu ihm befinden. Und ich möchte, dass wir ganz kurz das Punkt 3 anschauen. Aber wofür tröstet uns Gott? Nicht, dass wir aufhören zu weinen. Aus unserem Text, aus 2. Korintherbrief, Vers 4 sagt er: Damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Welch ein wunderbarer und herrlicher Vater im Himmel haben wir. Der ist der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der so erstaunlich uns trösten kann. Er, aus diesem alles, er ist die Quelle aller Kraft und alles Trostes. Und Gott möchte, dass du und ich die anderen trösten kannst mit dem Trost, der Gott dich getröstet hat. Ich war in so einer Zeit mutlos. Die Zeit war schwer für mich. Aber ich wollte ihm immer noch gehorsam zu sein. Und ich stellte mir die Frage: Wie kann ich mich schützen von dieser Mutlosigkeit? Und ich habe mir eine Antwort gefunden aus dem Munde Davids. Der König Davids teilte seine Erfahrung auch mit in dieser Zeit und sagt Folgendes: An dem Tag, da ich rief, an dem Tag, da ich rief, hast du mir geantwortet. Du hast mir Mut verliehen. In meine Seele kam Kraft. Diese Erfahrung machte David. Das Gebet zu Gott schützt uns von Mutlosigkeit. Und in die Zeit der Nöten soll von dem Wort Gottes besonderen Aufmerksamkeit geschenkt werden. Weil hier in diesem Buch ist die Quelle aller Kraft und alles Trostes. Und der Psalmist im Psalm 119 sagt wunderbares Wort: Das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich belebt. Ich möchte kurz zusammenfassen und wir beten. Wen und wann tröstet Gott? Gott tröstet die, die auf dem Weg des Gehorsams sind. Wofür tröstet uns Gott? Gott möchte, dass du und ich, wenn wir von Gott mal getröstet waren, dass wir den anderen, die unsere Unterstützung, unsere Hilfe brauchen, dass wir denen nachjagen und ihnen Hilfe leisten. Gott schenke uns, dass dieses Wort gibt uns Freude und Kraft. Und wir werden gleich zusammen aufstehen, abschließen unser Gottesdienst mit Gebet. Amen.
Ja, war das nicht ein schöner Gottesdienst, liebe Geschwister? Hat der Herr heute nicht etwas Besonderes für uns vorbereitet? Ich denke, wenn wir den Verlauf sehen und ich tue mir jetzt auch schwer, wirklich diese Zusammenfassung so von jedem Punkt zu nehmen. Es wird, weil der Herr hat wirklich so reichlich uns heute beschenkt. Aber kurz, was uns auch gesagt wurde von dem Trost am Anfang und auch zum Schluss, auch mittendrin, was wir gedenken und auch vergessen sollen. So ist es schön, dass wir sagen können, zu wem hat der Herr heute gesagt oder wen wollte er heute trösten? Und wir haben am Anfang gelesen, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt. Also die, die heute unter diesen Schatten kamen, ja, derjenige, der unter seinen Schirm heute gekommen ist, den wollte er heute in besonderer Art und Weise trösten. Und wer kann uns auch dieses Vermögen geben oder wer ist der größte Tröster? Und davon lesen wir in Hebräer 4, Vers 15. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mitleiden könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der versucht worden ist, in allem gleich wie wir, doch ohne Sünde. Ist es nicht herrlich zu haben, so einen Heiland, der selbst durch diesen Weg gegangen ist, der selbst die Kraft brauchte, dieses Werk zu vollbringen. Ja, und nun sitzt er zur Rechten des Vaters und vertritt uns im Gebet. Der Herr möge uns Kraft schenken, dass wir wirklich ja unter diesem Schirm uns weiterhin befinden und dass unsere Zuversicht und die Burg ist unser Gott, unsere Hoffnung. Der Herr segne einen jedem, auch im Nachdenken von heutigem Tag. Wer beten? Nein, wir beten gleich zum Schluss jetzt. Nee, ist was anderes. Wir werden dann jetzt, also wir haben um 13 Uhr Mittagsessen, ja, in der Zwischenzeit wollen wir uns dazu vorbereiten. Wir wollen dann jetzt nach Möglichkeit dann noch aufstehen und zum Schluss noch beten.